Wir haben ein besonderes Thema: Wer löst den gordischen Knoten? Vielleicht haben Sie ja schon selber ein bisschen recherchiert zu Hause. Im Computer kann man das ja machen, über Internet, über Google. Was bedeutet das? Was ist damit gemeint? Die Geschichte über den gordischen Knoten, Sie merken, ich steige gleich ein, ich möchte keine Zeit mehr verlieren. Die Geschichte über den gordischen Knoten ist eigentlich oder entstammt einer griechischen Sage. Aber als Vergleich oder Metapher kann man diese Sage gut anwenden für die vielen, vielen unlösbaren Probleme oder Knoten, die in unserer Welt und Weltgeschichte vorhanden sind. Das ist auch eigentlich dann zum Synonym dafür geworden. Man sagt immer, ja, wer löst den gordischen Knoten? Wer kommt mit den vielen Verknotungen, vielleicht im persönlichen Leben, individuell oder auch in der Zeit, in der wir leben, überhaupt gesehen, weltweit gesehen, wer kommt damit zurecht? Gordios war ein Herrscher in Kleinasien. Und der hat damals dieses Gebiet erobert und ernannte dann die Hauptstadt nach seinem Namen, nämlich Gordios. Und dann sagt diese griechische Sage, dass er einen Knoten fabriziert habe, der die Deichsel und das Joch seines Streitwagens zusammenhielt. Untrennbar. Damit wollte er seine Macht demonstrieren. Und es hieß damals, wer diesen gordischen Knoten lösen kann, dem fällt die Weltherrschaft zu. Und dann im Jahre 333 vor Christus, Alexander der Große, der wurde dann auch mit diesem gordischen Knoten konfrontiert und er merkte dann wohl auch, soweit die Geschichte, dass er nicht imstande ist, diesen Knoten zu lösen, und ergriff er kurzerhand zu seinem Schwert und hat er diesen einfach durchgeschlagen. Interessanterweise ist ihm dann die Weltherrschaft zugefallen. Aber das ist eben typisch Mensch. Und das können wir auf die ganze Geschichte, auf die ganze Weltgeschichte, auf alle Epochen legen. Der Mensch versucht mit eigener Kraft, nicht selten mit Gewalt, die Probleme zu bewältigen. Dabei will er Macht an sich reißen. Und wenn man in die Geschichte hineinguckt, es kam immer zu Gewaltlösungen. Es kam immer zu Machtmissbrauch. Ganz anders bei Jesus. Jesus hat diesen Knoten bereits lange gelöst. Das wissen die wenigsten Menschen. Er hat diesen Knoten gelöst nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe. Wie haben wir gesungen? Er wurde klein und darum groß. Und in nur 3 Jahren hat er mehr erreicht, als alle Großen dieser Welt zusammengenommen. Man spricht heute noch von ihm und von seinem Erlösungswerk. Er kam damals, Weihnachten liegt gerade hinter uns, als Baby geboren, ewiger Gott, als Baby geboren. Man stellt sich das mal vor, welcher Gott würde das machen? Nur ein wahrer Gott, der die Menschen wirklich liebt. Und so wurde er in Bethlehem geboren und er ist über diese Welt gegangen, beziehungsweise natürlich durch Israel. Er hatte seine Jünger, wie viele damals ihre Jünger hatten. Er hat sein Evangelium verkündigt. Er ist für uns Menschen ans Kreuz von Golgatha gegangen. Übrigens, ich sprach eben von dem Gewaltmenschen Alexander dem Großen. Wussten Sie, man stellt ihn ja manchmal so als sympathisch dar, ja, dieser Alexander, dieser junge Kerl, drahtig, war zwar nicht so groß, aber wenn der erreicht hat. Wissen Sie, dass Alexander der Große der erste Mann oder der erste Gewaltherrscher war, der die Menschen nicht nur kreuzigte, sondern wenn er sie kreuzigte, annagelte? Das gab es vorher nicht, das haben die Perser nicht getan. Die haben die Menschen angebunden, war auch grausam genug, bis zum Tod. Aber annageln, das kam von Alexander dem Großen. Aber Jesus ist auferstanden. Er ist gen Himmel gefahren und er hat versprochen, ich komme zurück. Und er hat einiges gesagt und bekannt gegeben über Zeichen der Zeit, die seiner Wiederkunft vorausgehen. Die Rätsel dieser Welt, die Verstrickungen, die Probleme, das größte Problem der Menschheit, die Sünde, der Egoismus, der Hass, das alles, was verkehrt läuft, der Tod. Wir sprachen eben davon, wir hörten die Ankündigung, dass in den letzten Tagen zwei Personen verstorben sind. Der eine, der Jakob Hertach, ist der Vater von unserem Schwiegersohn Samuel Hertach. Gut, der Mann hatte 95 Jahre, ist ja klar, irgendwann muss man ja mal sterben. Und er ist schwach geworden. Aber er hat an Jesus Christus geglaubt. Aber wir sehen, wir sind umgeben vom Tod und wir merken es am eigenen Leib. Wo gibt es eine Überwindung des Todes? Gibt es ein Leben danach? Wer kann uns da Antwort geben? Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und ich sage Ihnen, ich glaube das. Das habt ihr im ersten Lied gesungen, nicht wahr? Auch wenn man viele Dinge nicht versteht. Ich entscheide mich zu glauben, so ähnlich hat es geheißen. Wunderbar. Ja, wer löst den gordischen Knoten? Da gibt es eine schöne Geschichte im Alten Testament, und zwar im Danielbuch, eine wahre Begebenheit. Da war das Weltreich Babylon und die hatten ihren letzten König, den Belsazar. Und dieser Belsazar, der hat sich an Gott vergriffen, er hat Gott verspottet, den lebendigen, wahren Gott. Er hat seine Götter, die irdischen Götter, erhoben. Er saß mit seinen Zehntausenden Regierenden saß er da an der Tafelrunde, also mit den oberen 10.000, und er hat die Gegenstände aus dem Jerusalemer Tempel, den sie zerstört haben bei der Eroberung von Jerusalem, die hat er geraubt und dann hat er sich die holen lassen und dann hat er daraus gesoffen und so weiter, hat sich lustig gemacht über Gott. Und in diesem Reich, in diesem babylonischen Reich, vorher schon Nebukadnezar, sein Vater oder Großvater, da gab es einen Propheten namens Daniel, ein fantastischer Mann, ein treuer Mann, ein demütiger Mensch. Naja, auf jeden Fall, dieser Belsazar, der dort das Fest feierte und spottete, und auf einmal mitten in diesem Gelage erschien eine Hand an der Wand. Und die schrieb an der Hand, an die Wand, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Gewogen, gewogen und für zu leicht befunden. Diese Nacht wirst du dein Reich verlieren. Und in derselben Nacht ist Babylon durch die Perser erobert worden und der Belsazar ist umgebracht worden. Aber in dieser Situation, da heißt es, das ist ein ganz spannendes Kapitel in der Bibel, Daniel-Buch Kapitel 5, da heißt es, wie als dieser Belsazar und seine Hauptleute diese Schrift, diesen Schriftzug, diese Hand an der Wand sahen, da wurde er kreidebleich. Es heißt sogar, die Knie, die schlotterten gegeneinander. Der Mann war fix und fertig. Das Blut gefror ihm, so eine Angst hat er bekommen, der sich gerade noch lustig gemacht hat. Und er wusste nicht mehr ein noch aus, hat er die Weisen und die Sterndeuter gerufen. Sie sollen ihm doch Antwort geben und keiner konnte ihm helfen. Und da kommt die Mütter. Da kommt die Mama des Königs und sagt, du Belsazar, da ist ein Mann namens Daniel, der hat schon unter deinem Papa oder deinem Großpapa Nebukadnezar gelebt und sogar teilweise mitregiert und dem seine Weissagungen sind wirklich wahr geworden. Hol den doch, denn in diesem Mann ist ein ganz besonderer Geist. Und da sagt die Mama im Danielbuch Kapitel 5, Vers 12, weil ein außergewöhnlicher Geist und Kenntnis und Verstand, ein Geist der Traumdeutung und der Rätselerklärung und der Knotenlösung bei ihm gefunden wurde. Ja, was für ein Geist war denn da in diesem Daniel vorhanden? Da war ja nicht irgendein Geist. Es war der Geist des wahren Gottes, der Geist Jesu Christi, der dann später, Jahrhunderte später zu Pfingsten ausgegossen hat, im Pfingstfest über diese Welt. Dieser Geist Gottes war in Daniel und der konnte Knoten lösen und das kann er auch heute noch. Also ein wunderschönes Bild im Blick auf Jesus Christus. Ich hatte in der Weihnachtszeit schon einmal gesagt, dass ich gerade dabei bin, ein dickes Buch zu lesen. Es hat 1000 Seiten von einem Markus Pieker. Jesus, eine Weltgeschichte. Ganz ein interessantes Buch, das auch die Geschichte um Jesus herum beleuchtet. Also es ist wirklich faszinierend. Und dieser Mann, er ist Historiker und ARD-Korrespondent und so weiter und so fort. Der sagt, für mich ist Jesus weit mehr als nur die faszinierendste Figur der Welt. Er ist, so durchgeknallt das klingt, die Lösung aller ihrer Probleme. Und ich habe Tausende von Menschen gekannt. Oder die kenne ich noch. Die haben das ganz persönlich erlebt. Ihr Leben war kaputt. Am Ende. Verknotet und verkorkst. Und sie haben selber versucht, den Knoten zu lösen und haben es nicht geschafft. Und in dem Moment, als sie zu Jesus gingen, kam die Befreiung. Wunderbar. Nun, was gibt es für Knoten zu lösen? Ich habe drei Hauptpunkte, ganz einfach. Der erste Hauptpunkt, der Knoten der Gegenwart. Ja gut, was denken Sie bei dieser Überschrift, Knoten der Gegenwart? Was kommt Ihnen da in den Sinn? Dass es in Afrika eine Überschwemmung gab? Corona, Pandemie, Covid-19, die ganze Welt steht Kopf. Hat die ganze Welt umfangen, hat die ganze Welt umknotet, hat die ganze Welt fest im Griff. Und keiner kommt so richtig damit zurecht. Das ist zu einer Krise geworden, die unsere Gesellschaft verändert. Haben Sie das gemerkt in den letzten Monaten, in den letzten Dreivierteljahr, glaube ich, kann man sagen, ja, ungefähr? Diese Pandemie verändert unsere Menschheit. Das Denken, was vorher noch unter Datenschutz stand, das ist jetzt alles egal. Hauptsache, wir können das damit irgendwie besiegen, wenn wir uns alle registrieren lassen oder was weiß ich. Das Denken der Menschen wird verändert. Das ist ein Ziel, oder ein Punkt, die diese Krise erreicht hat. Wo Sie stehen und gehen, gibt es nur ein Thema. Ob Sie an der Kasse sind, im Supermarkt oder in der Bank. Ja, da gehen Sie maskiert rein und fordern Geld und dann kriegen Sie es auch noch. Ob beim Bäcker, ist egal wo, ob im Büro. Ein Thema beherrscht unsere Welt, und zwar schon dreiviertel Jahr. Der Freddy hat unsere Zeitschrift Mitternachtsruf angeboten. Im Januar, in der Januarausgabe, haben wir einen lesenswerten Artikel drin von Thomas Lange, und der schreibt unter anderem, Corona hat durchaus das Potenzial, unser Denken gefangen zu nehmen. Das ist doch so. Muss ich gar keine Beispiele bringen. Aber vielleicht drei so Unterpunkte unter diesem Punkt. Also der Knoten der Gegenwart, jetzt mal nur so drei Unterpunkte. Erstens, die Krise verändert die Christenheit. Das habe ich jetzt wirklich selber hautnah erlebt und ich weiß nicht, Sie vielleicht auch in Ihren Kirchen oder in Ihren Kreisen, in Ihren christlichen Kreisen, eine große Diskussion. Dafür, dagegen, wie muss man sich verhalten? Ganz interessant finde ich diese beiden Bibelverse. Die kommen aus einem Kapitel der Bibel, nämlich Römer Kapitel 13. Geschrieben von dem Apostel Paulus, der von Jesus Christus berufen wurde. Und er schreibt in diesem Römerbrief, Kapitel 13, da schreibt er unter anderem, es ist also ein zusammenhängender Text, auch wenn ich den jetzt nur etwas auseinanderreiße, damit Vers 1 und nachher Vers 12, aber es ist ein Kontext, und da heißt es, jede Seele sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan. Also mit anderen Worten, ordnet euch der Regierung unter. Und dann sagt er nachher, im selben Kontext, denn die Nacht ist weit vorgerückt. Und der Tag, damit meint er, der Tag der Wiederkunft Jesu ist nahe herbeigekommen. Darum legt die Werke der Finsternis ab, und legt die Waffen des Lichts an. Tut das Richtige, sagt er. Tut das Richtige. Bäumt euch nicht auf, werft nicht mit Steinen. Geht nicht demonstrieren, sondern zieht die Waffen des Lichtes an und verkündigt das Evangelium. Und das Interessante finde ich an diesem Zusammenhang, dass hier der Gehorsam gegenüber der Regierung und die Endzeit so in Zusammenhang gebracht wird. Und das ist doch genau das, was wir heute haben. Wir leben sicherlich, ich werde nachher noch erklären, was Endzeit bedeutet, damit Sie keine Angst bekommen. Aber wir leben in einer sehr ernsten Zeit, in einer Endzeit, hin zu einer neuen Zeit. Und in dieser Endzeit haben wir eine Krise und in dieser Krise streiten sich die Christen. Die einen sagen, wir müssen aufbegehren, wir müssen demonstrieren, ja, das machen wir nicht mit. Und die anderen sagen, ja, wieso, wir müssen uns aber unterordnen und so weiter. Und es kommt zu einem Streit. Und dieser Streit ist quasi vorhergesagt. Die Nacht ist weit vorgerückt. Ich finde das interessant. Nun, wie soll man sich verhalten? Ja, es gibt Spekulationen, es geht hin bis zu Streitereien, sogar bis hin zu Spaltungen innerhalb christlicher Gemeinschaften. Das ist ja schade. Sollte es doch nicht sein. Die Bibel fordert uns auf, Mensch, seid viel mehr Licht. Das ist doch angebracht. Jetzt den Menschen die Botschaft bringen, Liebe üben. Also ich persönlich bin der Meinung, wir sollten uns der Obrigkeit unterordnen, aber natürlich dürfen wir auch die demokratischen Mittel nutzen. Wir dürfen uns auch zu Wort melden, das dürfen wir auch. Wir dürfen auch Briefe schreiben, wir dürfen auch sagen, hört mal Leute, was macht ihr da überhaupt? Aber gut, lassen wir diesen Punkt, nehmen wir den zweiten Unterpunkt. Die Corona-Krise verändert auch das ganze Weltbild. Jesaja Kapitel 5, Vers 30, das war auch auf diesem kurzen Videoclip. Und man blickt zur Erde und siehe Finsternis, Drangsal, und das Licht ist verfinstert durch ihr Gewölk. Ich finde, dieser Bibelvers, der passt wie die Faust aufs Auge, ja, in unsere Zeit hinein. Man blickt zur Erde und siehe Finsternis, Drangsal, und das Licht ist verfinstert durch ihr Gewölk. Also ganz besonders empfunden habe ich das jetzt zur Weihnachtszeit. Noch nie so eigentlich. Überall natürlich die Leute in der Adventszeit, wir selber auch, meine Frau und ich, wir hängen unsere Lichter hin, wir hängen Sterne hin und drinnen leuchten Kerzen und draußen diese Leucht, wie heißen die, Leuchtkordel, naja, Sie wissen, was ich meine, und so weiter und so fort. Das hängt man ja auf und das sieht man auch überall in den Geschäften und so, aber ich finde, das war alles überdeckt mit einer bedrückenden Finsternis. Mit einer, sagen wir, bedrückenden Stimmung. So als wenn man die Antwort bekommt, in dieser Welt wird es einfach dunkler. Trotz der künstlichen Lichter. Wenn man im Glattzentrum gewesen ist, in einem großen Einkaufszentrum, unheimlich viel los, die Menschen traten sich auf die Füße. Aber diese Fröhlichkeit, wie früher, diese Lockerheit, war einfach nicht mehr da. Ganz anders gestern. Ich habe ja Jahre kein Silvester mehr erlebt. Meistens bin ich dann früh zu Bett gegangen, weil ich eben diese Botschaften hatte. Aber gestern bin ich aufgeblieben mit meiner Frau und dann haben wir da auch das Geknalle angeschaut. Es war ja faszinierend. Muss ich sagen, jetzt rein optisch. Also, und ich glaube, das war, ich habe mir das auch sagen lassen, ich habe es auch selber so erfahren, würde ich sagen, es war ja noch nie so viel wie gestern. Deutschland nicht, die hatten Hausarrest. Zumindest in Gebieten von Deutschland, die durften das nicht, ja. Die mussten schon um 8 im Bett sein. Aber bei uns in der Schweiz, da war es möglich. Und man hat gesagt, ja, die haben gekauft, die haben Knaller und Feuerwerk gekauft wie noch nie. Und das ging wirklich bald anderthalb Stunden, das knallte und knallte, das hört ja überhaupt nicht auf. Mir kam das vor, als lassen die Leute jetzt ihren ganzen Frust raus. Wir wollen, dass die Finsternis verschwindet. Wir wollen Licht. Wir wollen endlich raus aus dieser Krise. Und meine Frau sagt mir noch, ach, nochmal, das ist immer so schade, das geht immer so schnell wieder aus. Es stimmt ja. Aber das ist ein Sinnbild für unser Leben, für unsere Welt. Natürlich gibt es Lichter, Lichtpunkte in unserem Leben, Lichtblitze in unserem Leben. Aber wie schnell ist das wieder vorbei und dann hat uns die Finsternis wieder. Wir brauchen ein Licht, das wirklich hält. Die Bibel sagt, in deinem Licht sehen wir das Licht. Das geht nicht mehr aus. In deinem Licht sehen wir das Licht. Endzeit, also mit Endzeit ist nicht gemeint, dass unsere Welt jetzt dem Untergang entgegensteuert. Das ist damit nicht gemeint. Also bitte, dass Sie mich da richtig verstehen. Es geht bei dem Begriff Endzeit in der Bibel um ein Endziel, auf das Gott mit dieser Welt und den Ereignissen in dieser Welt zusteuert. Das ist nämlich die Wiederkunft Jesu Christi, die Erfüllung aller biblischen Prophetie und schlussendlich seinem Reich der Gerechtigkeit. Wenn alle Reiche dieser Welt, links, rechts, Mitte, wenn alle Reiche dieser Welt, die je da waren, alle versagt haben und alle bewiesen haben, dass sie versagt haben, dann wird eines Tages Gottes Reich in Kraft erscheinen, in Gerechtigkeit und Liebe und Frieden. Darauf warten wir. Darum sagen wir Maranatha. Und wir scheinen auf dem Weg dahin tatsächlich so in eine Zeitenwende gekommen zu sein. Wir steuern offensichtlich, das wird ja auch immer lauter, einer neuen Ära zu. Man nennt es auch neue Weltordnung. Jetzt wird plötzlich alles, was die Bibel sagt und prophezeit, was man vielleicht oftmals belächelt hat, das wird greifbar nah, nicht, dass es schon da wäre, das sage ich damit nicht, aber so als Vorausereignisse auf den Weg dahin, läuten die Alarmzeichen, danke. Wir merken auf einmal, wie Dinge möglich werden, die Prophetie der Bibel vorhergesagt hat, und die man Land auf Land an belächelt hat. Der Israel-Historiker Yuval Noah Harari erwähnt in einem Interview, dass bereits heute die technologischen Hilfsmittel vorhanden seien, eine perfekte Diktatur einzurichten. Gar kein Problem mehr. Und die Menschen werden heute, ob sie es wollen oder nicht, verändert, das eines Tages anzunehmen. Denken wir nur, ich meine jetzt mit den ganzen Impfungen, ne? Gut oder nicht gut, ich bin kein Mediziner, ich lasse mich da nicht aus, aber das Ganze drumherum, diese ganzen Diskussionen, dass man das heute schon in Verbindung bringt und verlautbart, ja, wer dann die Impfung hat, der darf dann froh sein und wer sie dann nicht hat, ja, der kann dann eventuell nicht zu Sportveranstaltungen oder es gibt Airlines, ja, glaube ich, schon aus Australien, glaube ich, den ich war, die sagt, wir befördern dann nur Leute, die geimpft werden. In Israel spricht man von einem grünen Pass. Wer geimpft ist, bekommt diesen grünen Pass und mit dem grünen Pass hast du dann ja, grenzenlosen Zugang überall und wenn du den nicht vorweisen kannst, stopp, bleib draus. Ja, ich sage nicht, dass das jetzt die Erfüllung sei von zum Beispiel Offenbarung Kapitel 13, wo es dann in einer viel schlimmeren Richtung geht, in eine antichristliche Richtung, aber ich sage, die Vorausereignisse, ich sage mal so, um das in ein Bild zu kleiden, das Bühnenbild scheint mir vorbereitet zu werden hinter den Kulissen für ein zukünftiges antichristliches Reich zum Schlussakt der Verführung der gesamten Menschheit. Und wie erreicht man so ein Ziel? John MacArthur, bekannter amerikanischer Verkündiger, Buchautor, der hat gesagt, man braucht keine Armee, um ein Land zu erobern. Alles, was man braucht, ist Angst. Mach den Leuten Angst mach ihnen Angst und mach ihnen nochmal Angst und sie werden gefügig. Wir merken, wie unsere Welt umknotet wird, wie mit einem gordischen Knoten, den keiner zu lösen vermag. Glauben Sie, dass es bald wieder gut wird mit der Corona-Krise? Wäre ja schön, ich hoffe es, ich bete dafür. Im März, April habe ich das noch gedacht. Mai auch noch. Die Welt ist umspannt, es ist eine Corona. Der ganze Erdkreis ist wie mit einem Kranz umlegt. Und die Menschheit fragt sich, was geht da vor sich? Was geht da hinter den Kulissen vor sich? Warum ist das so, wie es ist? Und warum ist es weltweit so? Warum ist es auch in Bolivien so, wie es hier bei uns in der Schweiz ist? Verknotet, undurchsichtig, widersprüchlich. Die Corona-Krise verändert sogar das Bild im Nahen Osten. Und das hat ganz tiefe prophetische Bedeutung von der Bibel her. Denn wir wissen ja, ich komme da noch darauf, wir merken jetzt, oder wir haben es mitbekommen, Israel tritt plötzlich Friedensinitiativen ein, in Friedensverbindungen mit Ländern, mit arabischen, muslimischen, islamischen Ländern. Das war vor einem Jahr, zwei Jahren noch undenkbar. Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Dubai, Saudi-Arabien, afrikanische Länder, Sudan, Frieden zu bekommen, ist undenkbar. Wie Katz und Maus. Und auf einmal ist es möglich. Und da wird die Botschafterin der Vereinigten Arabischen Emirate interviewt und die sagt auf die Frage, es braucht sicherlich auch die Vision des Friedens, die selten anzutreffen ist in diesem Teil der Welt. Antwort: Nicht zuletzt hat uns die Covid-Pandemie dies nochmals vor Augen geführt. Man muss kommunizieren. Niemand kann behaupten, Corona ist nicht mein Problem. Wir sind Teil einer globalen Gemeinschaft. Und am Ende ihres Interviews sagt die Botschafterin noch einen bemerkenswerten Satz. Ich zitiere: Es ist ein Beginn, andere Schritte werden folgen. Jetzt ist die Zeit für die Kräfte des Lichtes. Da denke ich, hoppla. Wie sagt die Frau das? Warum? Jetzt ist die Zeit für die Kräfte des Lichtes. Unweigerlich musste ich natürlich, klar, an die Bibel denken. 2. Korinther 11, 14, da sagt sie: Kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an. Wir kommen auch darauf noch zurück. Er will die Welt in eine ganz besondere Richtung steuern. Und wenn in Nahost Friedensbemühungen stattfinden mit dem Erzfeind Israel, da läuten wirklich alle Alarmglocken. Denn die Bibel sagt im 1. Thessalonicher 5, also im Neuen Testament, in einem prophetischen Abschnitt: Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Frieden und Sicherheit, dann kommt das Gegenteil. Bald danach ein plötzliches Verderben, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Aber Geburtswehen bringen ja immer neues Leben. Das haben wir heute Morgen auch gehört, oder heute Nachmittag, Entschuldigung. Freddy hat es bekannt gegeben, neues Leben. Ja, die Welt muss eine Geburtswehe durchmachen, bevor das neue Leben, das heißt Jesus Christus, zurückkommt und neues Leben bringt. Aber das ist die Sache. Frieden in Nahost, da sehe ich in der Zeitung, ich lese das, da sitzen die da vor dem Weißen Haus und da unterzeichnen die, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche arabischen Staaten das waren, da so ein Friedensvertrag, und da wird wortwörtlich gesagt, also man hätte fast die Bibel zitieren können, ja? Jetzt sorgen wir für Frieden und für Sicherheit in dieser Region des Nahen Ostens. Und dann lesen wir hier so einen Text: Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann pass auf. Als dritter Unterpunkt: Die Corona-Krise verändert auch die Einstellung des individuellen Menschen. Man verändert sich ja selber. Ne? Tag und Nacht wird man besudelt und berieselt. Und was, wogegen man sich vielleicht vor Monaten noch gewehrt hätte, da ist man jetzt schon gleichgültig geworden. In der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 21. August 2020 heißt es unter dem Titel »Corona-Krise ist eine Chance«, zitiert wird der Bundespräsident Wolfgang Schäuble, Bundestagspräsident, Entschuldigung, Wolfgang Schäuble. Ich zitiere: »Europa als Ganzes muss mehr Verantwortung übernehmen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Zugleich bezeichnet er die Corona-Krise als eine, ich zitiere, große Chance für Europa. Der Widerstand gegen Veränderungen wird in der Krise geringer. Der Mensch wird gefügig gemacht. Wir können die Wirtschaft-Finanzunion, die wir politisch bisher nicht zustande gebracht haben, jetzt hinbekommen.« Und ich hatte ja eben diesen israelischen Historiker erwähnt, Harari, und der sagt unter anderem auch, dass wenn man die Bevölkerung heute vor die Wahl stelle, entweder ein radikaler Lockdown oder digitale Überwachung, würden viele Bürger sich dann aus Furcht vor dem Lockdown für die Überwachung entscheiden. Da hätten sie sich vor einem Jahr mit Händen und Füßen gewehrt. Ihr Lieben, die Bibel. Und da sind wir bei dem Punkt. Die Bibel ist sowas von aktuell. Die Bibel ist sowas von modern. Wer löst den Knoten der Verwirrungen, den gordischen Knoten der Verzweiflung, den Knoten der ganzen Pandemie, den Knoten der Zukunft, der Frage, wie geht es weiter? Wo führt es hin? Wer gibt uns Licht? Wo finde ich Licht? Wo finde ich Lösung? Wo finde ich Befreiung für mein eigenes Leben, das so verkorkst und verknotet ist? Die Bibel. Altes Buch? Ha, ich denke. Die Bibel gibt uns Licht und Durchblick. Sie gibt uns Antwort, ganz persönlich für dein Leben. Da findest du die Antwort. Dein Woher, wohin. Ich habe das heute noch gelesen für mich. Parallele vielleicht zu Psalm 119, 129, 130. Wunderbar sind deine Zeugnisse. Die Zeugnisse Gottes, sein Wort. Die Eröffnung deiner Worte leuchtet, sie gibt Einsicht. Die Eröffnung deiner Worte der Bibel gibt Licht und Einsicht, Durchblick, Einblick, Ausblick, Erleichterung, Hoffnung. Das Wort Gottes, das darf ich wohl behaupten. Und ich berufe mich da auf Markus Spieker, mit dem kann ich ja nicht mithalten, aber dieser Historiker, der hat das nämlich auch gesagt, der sagt in diesem Buch, Jesus, eine Weltgeschichte, der sagt, das Wort Gottes gibt uns einen tieferen Einblick in die Zukunft als alle Zukunftsforscher, Physiker oder Astronomen je haben könnten. Und da gibt es ja diese Weltwoche, ich weiß nicht, ob Sie die Zeitschrift kennen, Weltwoche, und der Chefredakteur Roger Köppel, der schrieb am 21. Dezember, ich zitiere auch das auszugshalber: Deshalb empfehle ich hier allen, die es nicht oder schon lange nicht mehr getan haben, lest endlich die Bibel. Es ist das klügste, herrlichste, berühmteste, brutalste, aufwühlendste und liebenvollste Schriftwerk der westlichen Kultur. Die Bibel ist vor allem eine Reise zu Gott. Wer in seinem Leben nur noch ein Buch liest, der sollte, nein, es muss die Bibel sein. Ja, und die Bibel ist ein wunderbares Buch, ist auch nicht immer ein angenehmes Buch, das gebe ich zu. Aber es gibt mir ja Orientierung. Ich meine, das machen wir oft, wenn wir lange Fahrten haben, zum Beispiel nach Deutschland oder irgendwo anders hin, dann hören wir den Verkehrsfunk. Und der Verkehrsfunk, angenehme Nachricht, boah, nichts los auf unseren Straßen, kannst durchbrechen. Aber dann auch, ja, da müssen Sie aufpassen, da und da, ist ein Unfall passiert, da ist man vorgewarnt und dann kann man dementsprechend reagieren. Im Sommer sitzen meine Frau und ich oft auf dem Balkon, Markise runter. Manchmal ist so schönes Wetter im Hochsommer, da sagen wir, ach, wir müssen am Abend, wenn wir zu Bett gehen, die Markise gar nicht hochmachen. Das Wetter bleibt ja schön. Ist auch so. Aber wenn wir die Wetternachrichten hören, passen Sie auf, am späteren Abend zieht ein Sturmgewitter auf, dann werden wir sagen, komm, wir drehen die Markisen besser hoch, nicht, dass die uns abreißen. Verstehen Sie? Das sind Nachrichten, die uns gegeben werden, die wir ernst nehmen und wonach wir uns richten. Und das ist die Bibel auch. Die Bibel ist auch ein Nachrichtenbuch, in Anführungsstriche, an die wir uns halten können, damit wir sicher zum Ziel kommen. Welches Licht gibt uns denn jetzt die Bibel, wenn es uns darum geht, heute Nachmittag den gordischen Knoten zu lösen? Ja, da müssen wir die Bibel fragen. Und da gibt es auch Dinge, die uns vielleicht nicht so gefallen. Manche machen sich auch darüber lächerlich. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich nicht. Welches Licht gibt uns die Bibel? Ich hatte gesagt, die Menschen fragen sich in der ganzen Krisengeschichte, wer hat die Fäden in der Hand? Was geschieht hinter den Kulissen? Zunächst einmal wirft uns die Bibel Licht darauf, tatsächlich an vielen Stellen, dass es geistliche Mächte sind, die die Menschheit regieren. Können Sie das glauben? Wir haben ja keine Ahnung, was in den himmlischen Sphären los ist. Es gibt hinter all den Geschehnissen in unserer Weltgeschichte einen unsichtbaren Hintergrund. Auch das Böse muss ausreifen, als solches offenbar werden und abgetan werden. Es gibt eine Persönlichkeit hinter den Ereignissen, hinter den dunklen Ereignissen der Weltgeschichte, vom Garten Eden an, als der Mensch zum ersten Mal sündigte. So sieht er wahrscheinlich nicht aus, aber er wird so genannt. Der Drache. Er wird Satan genannt, das bedeutet Widersacher. Er ist gegen alles, was nur gegen Gott sein kann. Das spornt er an. Diabolos, das heißt Verwirrer oder Durcheinanderbringer. Sehen Sie, Verknotung. Er wird übrigens von Jesus Christus selber Gott und Fürst dieser Welt genannt. Sie müssen nicht mir glauben, aber glauben Sie doch Jesus. Er ist dazu gekommen, er hat gesagt, ich bin dazu gekommen, die Werke des Teufels zu vernichten und er wird es tun. Damals war der Anfang geschehen, am Kreuz von Golgatha und in der Auferstehung, juristisch. Fakt wirst es, wenn er wiederkommt. Und jeder, der an Jesus glaubt, darf es heute bereits erfahren. Jesus hat gesagt, es gibt einen Fürsten dieser Welt. Es ist der Gott dieser Welt. Paulus nennt deshalb unsere Zeit den gegenwärtigen bösen Weltlauf. Also da ist nichts Gutes. Natürlich, Politiker geben sich Mühe, ohne Zweifel, sind lieb und nett. In der Gesellschaft gibt es auch Menschen, die lieb und nett und hilfsbereit sind. Aber der allgemeine Weltlauf unserer Zeit, unserer Geschichte ist böse. Es gibt liebevolle Menschen, aber der Lauf dieser Weltzeit ist böse, geprägt vom Egoismus, vom Stolz, von Hass, von Gier. Johannes betont, dass die ganze Welt im Bösen liegt. Die Bibel nennt, ich habe das kürzlich gelesen in der Offenbarung, in einem Kapitel, Kapitel 20, dreimal nennt sie da den Satan als den Betrüger der Nationen. Stellen Sie sich das mal vor. Ja, sie sagt, ach, ein Satan, so ein Quatsch. Wie erklären Sie sich das Böse in der Welt? Wo kommt das her? Wie erklären Sie sich Hass, Streit, Zwistigkeiten, Süchte, moralischer Verfall, wo alles eigentlich gut sein könnte? Man hat eine tolle, intakte Familie. Und da macht vielleicht einer oder eine die schlimmsten Sachen. Wie erklären Sie sich das? Die Brutalität und Gewaltausbrüche, wie erklären Sie, was steht dahinter? Die Psychiatrien, die voll sind. Krankheit, wo kommt die her? Was ist die Ursache? Jesus nennt tatsächlich den Satan den Vater der Lüge. Ja, da schauen wir jetzt nochmal auf den Knoten unserer Gegenwart. Also mir kommt das vor wie so ein Lügenknoten, in dem wir uns befinden. Immer schon, nicht erst jetzt, immer schon. Aber heute wird das besonders deutlich. Also wissen Sie noch, was jetzt richtig und verkehrt ist, was wahr und unwahr ist? Wissen Sie das noch? Welche Statistik jetzt stimmt? Wissen Sie das noch? Ist jetzt die Impfung gut? Ist sie nicht gut? Ist das, was Robert-Koch-Institut sagt in Deutschland, ist das okay, ist das richtig? Die wissen es. Was ist mit den anderen namentlichen Wissenschaftlern, die sagen genau das Gegenteil? Sind die Krankenhäuser jetzt überfüllt oder sind sie nicht überfüllt? Haben wir jetzt eine Pandemie, nicht dieser Panda-Bär da ein Ding, ne? Haben wir jetzt eine Pandemie oder haben wir sie nicht? Ist das eine Grippe, gut, eine starke Grippe? Ich lasse mich da nicht aus, ich bin Laie. Aber es ist doch alles verlogen, oder? Verlogen, 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 so kommt es einem zumindest vor. Sicherlich nicht anders. Alles, es gibt ja natürlich Wahrheiten da drin. Aber irgendwie alles verknotet. Wissen Sie, der Satan, der hat ein unheimliches Heer und ein unzähliges Heer von sogenannten Kosmokraten. Das sind unsichtbare Weltherrscher, die das Geschehen dieser Welt beherrschen. Das sagt uns die Bibel. Das Perserreich damals, Weltreich Persien, hatte einen unsichtbaren Fürsten hinter sich. Babylon auch, Griechenland auch. Und es war immer brutal. Es war immer unmoralisch, es war grausam. Das, was Hitler gemacht hat, was Stalin gemacht hat. Wieso machen diese Menschen sowas? Wieso? Ich sage Ihnen, solange Jesus noch nicht gekommen ist und sein Reich antritt, wird unsere Welt satanisch regiert. Da können es die Menschen noch so gut meinen. Das Wort Gottes prophezeit sogar, dass in zunehmender Endzeit der Einfluss von Dämonen zunimmt. Die Bibel sagt zum Beispiel in der Offenbarung Kapitel 16, dass ganz am Schluss, da werden die Dämonen ausgehen und werden die Nationen versammeln zum großen Krieg in Armageddon. Das machen Dämonen. Der Teufel Satan geht hin und betrügt die Nationen. Und hier kann nur der Sohn Gottes helfen. Er hat es gesagt. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei, hat er gesagt. Nur er kann den Knoten dieser Welt lösen und auch des individuellen Menschen, auch meinen Knoten und deinen. Satans Ziel ist nämlich die Anbetung. Er möchte die Welt dahin bringen, ist ja der Widersacher Gottes. Er will die Welt dahin bringen, dass er angebetet wird. Und es kommt sogar so weit, die Bibel spricht, dass es eines Tages 10 Machtbereiche dieser Erde geben wird. Und diese haben einen Sinn und geben ihre Macht und Gewalt dem Tier. Tatsächlich. Satan drängt die Weltreiche nach Offenbarung Kapitel 13. Das müssen Sie kennen, oder wenn Sie es nicht kennen, müssen Sie es mal lesen, was da steht. Offenbarung Kapitel 13, da wird ein Tier beschrieben, das ist ein Synonym, ein Sinnbild für einen Mann, für einen kommenden Weltdiktator, der aus der Nationenwelt kommt. Der wird da heraufsteigen und Satan wird ihm die Macht geben. Wir glauben als Christen, dass der Herr die Seinen vor der größten Versuchung oder vor der großen Versuchung erretten wird. Wir glauben an eine Auferstehung der Toten, wir glauben an eine sogenannte Entrückung. Aber wehe dann den Menschen, die noch auf der Erde leben. Der Drache Satan gibt diesem Tier die Macht. Und dann lesen wir mal, was die Offenbarung dazu sagt. Ich sage Ihnen, die Offenbarung ist sowas von spannend. Ich habe mal einen kennengelernt, der war ein paar Jahre, ich glaube 4 oder 5 Jahre im Gefängnis, nachher ein großer Freund von uns geworden, war untherapierbar. Und dann hat er sich bekehrt, nur durchs Lesen der Bibel. Er sagt, Norbert, ich habe nur die Offenbarung gelesen, ich habe nichts verstanden. Ich habe die durchgelesen, da wurde es hell morgen, da habe ich nur noch eins gemacht. Ich habe mich hingekniet und habe gesagt, Gott, wenn das stimmt, musst du mich retten. Und er sagt, da wurde es hell. Da fiel alle Schuld von mir ab. Es war ein hervorragender Mann. Leider ist er inzwischen gestorben, er ist krank geworden, viele Jahre später, aber ganz ein wunderbarer Mann. Gut, wir lesen. Ich sah aus dem Meer ein Tier heraufsteigen. Und das hatte dann Diademe, Krone übrigens, ja, Corona, auf seinen Köpfen, hatte nämlich 7 Köpfe, Namen der Lästerung. Und der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Gewalt gab. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Stellen Sie sich das mal vor, das ist das Ziel. Und ich sage Ihnen, nein, nicht ich, die Bibel, das kommt. Und die Welt wird unsichtbar bereits, peu à peu, sagen wir in Deutschland, ja, Stück für Stück darauf vorbereitet. Ich sage nicht, dass wir das jetzt schon haben. Das kann ich nicht. Ich bin kein Prophet. Aber ich glaube, sagen zu dürfen, der Herr klopft an die Tür. Leute, werdet wach. Und das Bühnenbild wird gebaut. Der Vorhang ist noch nicht auf, aber das Bühnenbild wird bereits gebaut. Ja, wir haben das ja gelesen, es war ja so schön, Freddy. Denn alles muss dir dienen. Halleluja. Das ist für mich der Trost, das kann ich Ihnen sagen. Sonst stünde ich, glaube ich, auch Kopf in dieser Zeit, ja? Mensch, wir konnten nicht reisen, wir haben 400 Dienste sind uns ausgefallen. Ich hätte wer weiß wo sein sollen, in Italien, in Ungarn, in Holland, in Israel, in Brasilien, ja? Machen wir normalerweise jedes Jahr alles ins Wasser gefallen. Nicht möglich. Aber wenn man weiß, oder man steckt da drin und man weiß eben nicht weiter, wie geht's? Und wenn man dann die Bibel hat und den Glauben an Jesus Christus, alles muss dir dienen, das ist wunderbar. Warum lässt Gott das zu? Das ist ja die Frage von vielen. Warum lässt Gott das zu? Weil Gott ist ein Gott, der den Menschen immer gewisse Freiheiten lässt. Und der Mensch muss erkennen, dass es einen Bösen gibt, einen Widersacher Gottes, der ihn gefangen hält. Und die Welt muss erkennen, oder der einzelne Mensch, dass er, indem er sich immer mehr gegen Gott auflehnt, er nur noch mehr vom Bösen eingewickelt wird und nicht mehr rausfindet, bis er zu Gott ruft. Die Welt muss erkennen, dass sie ohne Gott, den sie vor die Türe stellen, ganz bewusst in unserer Generation, immer weiter weg von Gott, immer weiter weg von seinem wunderbaren Wort und von seiner grenzenlosen Liebe. Und der Mensch will alles selber in die Hand nehmen. Und der Mensch muss erkennen, ich bin doch ohne Gott aufgeschmissen. Dann greift er ein. Und da lässt er manche Dinge zu, dass wir das verstehen. Ich habe hier noch einen Bibelvers gefunden heute, Apostelgeschichte 15. damit die übrigen Menschen den Herrn ernstlich suchen, samt allen Nationen, über die mein Name ausgerufen wird, sagt der Herr, der dies tut. Dem Herrn sind seine Werke von Anbeginn bekannt. Sehen Sie? Da haben wir das Ziel. Die Menschen sollen ernstlich Gott suchen. Haben Sie das schon mal getan? Und zu diesem Ziel hin sind Gott alle seine Werke bekannt. Alles, was er zulässt. Alles unter Kontrolle. Und wenn dann der Jesus wiederkommt, dann wird er den Teufel ausschalten. Juristisch hat er das getan auf Golgatha. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird dem Machtbereich Satans entrissen. Der muss keine Angst haben, dass der Teufel ihn da quälen könnte in der Hölle. Nein, nein. Wer Jesus gehört, gehört dem Reich Jesu. Wenn ein solcher Mensch stirbt, er ist sofort in dem Reiche Jesu Christi. Der Teufel hat der Tod keine Macht mehr drüber. Später wird der Teufel aus dem Himmel entfernt. Er muss den ganzen Kosmos verlassen, wenn der Herr dabei ist, zurückzukehren. Zur Eröffnung des messianischen Reiches wird er gebunden in Abgrund. Später kommt er nochmal frei, aber nur kurze Zeit. Und dann wird er endgültig vernichtet. Die Bibel spricht von einem Feuersee. Interessant dabei ist, dass die ersten drei Kapitel der Bibel, 1. Mose, Kapitel 1 bis 3, die ersten drei Kapitel der Bibel, die verkündigen uns die Erschaffung eines Himmels und einer Erde und den Sündenfall, der durch Satan angezettelt wurde. Und die letzten drei Kapitel der Bibel verkünden uns, dass Satan ausgeschaltet wird und dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde macht. Und zwischen diesen drei Kapiteln am Anfang der Geschichte und am Ende steckt unsere ganze Welt- und Heilsgeschichte. Und am Schluss schließt sich der Kreis und Gott hat sein Ziel doch erreicht. Und das, was wir heute so negativ erleben, gehört auch dazu. Darum, jetzt, der Knoten der Angst. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Der Knoten der Angst, aber ich meine, das, glaube ich, muss ich jetzt auch nicht so lange erklären. Angst, Ratlosigkeit, Hysterie bis hin zu Wut und Gewaltausbrüchen, Resignation bis hin zu Demonstrationen, Unsicherheiten. Wo bekommt man Hilfe? Wie geht es weiter? Man kann das ja auch verstehen. Stellen Sie sich mal vor, da sind junge Familien. Und da ist der Vater, wird vielleicht arbeitslos aufgrund der Pandemie. Und er sagt, ich habe gerade ein Haus gebaut. Oder eine neue Wohnung. Wie soll ich ihm das bezahlen? Die kommen doch an den Rand des Wahnsinns. Kann man doch verstehen. Was für eine Not, was für eine Angst. Was wird aus unseren Kindern, was wird aus unseren Enkelkindern, wenn die heranwachsen? Wie lange geht das gut mit den Lebensmitteln? Noch sind die Supermärkte voll. Und dabei müssen wir wissen, liebe Geschwister, dass wir von den Regierenden, das möchte ich unterstreichen, die geben sich die größte Mühe. Ich möchte nicht in deren Haut stecken. Die schlagen sich manche Nacht um die Ohren und die brauchen Gebet. Aber helfen können sie uns nicht. Die Welt hat noch nie ein goldenes Zeitalter herangebracht. Im Gegenteil, es wurde immer verknoteter. Aber der Herr der Gerechtigkeit, er wird auch Kyrios genannt, Herr, Soter, Heiland, Retter. Ich möchte mal ein paar Punkte aufzählen. Es gilt alle, die glauben. In dem ersten Lied, ich erinnere mich nochmal, ja, darum entscheide ich mich zu glauben. Allein das Wissen um die göttliche Wirklichkeit gibt Ruhe und Halt. Ist das nicht so? Ich weiß, da ist ein Gott. Gut, ich muss auch sorgen, ich habe auch meine Probleme. Man hat auch dann manche Unruhe, ist dann da, aber doch im Grunde genommen so das Fundament des Lebens, wenn ich weiß, Gott ist da, dann weiß ich, alles kommt gut. Dann verfolgt er ein Ziel. Alles wird ihm einmal untergeordnet sein. Das ist ein Wortspiel. Ja, Christen müssen keine Heidenangst haben. Christen müssen keine Heidenangst haben. Christen, tausend Ängste können die Hoffnung nicht zerstören. Christen gehören bereits jetzt zu einem unzerstörbaren Reich. Wenn alles in der Welt kaputt geht, sein Reich bleibt. Christen dürfen wissen, dass Gott die Gegenwart und seine Zukunft für seine Zukunft gebraucht. Ich komme nochmal zurück auf Psalm 119, man kann das verschieden übersetzen. Denn alle Dinge dienen dir, denn alle Dinge sind dir dienstbar oder untertan, denn es muss dir alles dienen, denn am Ende muss alles dir dienen. Herrlich zu wissen. Gott trägt Vorsorge. Zurzeit sieht man wieder viele Plakate unterwegs, wenn man mit Velo unterwegs ist oder spazieren geht oder so läuft. Man sieht über Plakate, irgendwelche Versicherungen werben da mit schönen Bildern für ihre Versicherung und die Sicherheit, die sie bieten. Tragen Sie Vorsorge und so weiter. Vorsorgeuntersuchung, alles gut und schön. Aber sich geborgen wissen in Gott, in seiner Fürsorge. Und wenn ich das bete mit meiner Frau für unsere Kinder und Enkelkinder, für unser Werk, für unsere Gemeinde, für Menschen, die mir nahestehen oder ja, Gebetslisten hat man, das zu wissen, ist doch herrlich. Alles befindet sich in den Grenzen seiner Kontrolle. Eigentlich können wir dankbar sein, dass Gott Bewegung ins Spiel bringt. Wir beten schon Jahrzehnte, Jahrhunderte, Maranatha, komm Herr Jesus, und jetzt kommen wir vielleicht in diesen Machtbereich und da schlottern uns auch die Knie. Wenn wir denken, ja vielleicht, wie weit müssen wir da mit hinein? Wie weit geht's noch, ja? Gott wird die gottlosen Pläne der Welt zunichte machen, durchkreuzen und er wird seinen Plan durchsetzen, ganz sicher. Eben, das mache ich manchmal morgens. Da stehe ich auf, da ist noch dunkel. Lasse ich mir einen Kaffee raus und dann setze ich mich vors Fenster. Kein Licht an, draußen ist noch dunkel. Und dann mache ich mein iPhone an und dann höre ich so eine Kurzandacht oder dergleichen schon mal vorweg. Trinke Kaffee und schaue nach draußen. Und auf einmal wird es hell. Jeder Sonnenaufgang verkündet, dass die Dunkelheit am Ende immer als Verlierer dasteht. Und Jesus nennt sich die Sonne der Gerechtigkeit und der helle Morgenstern. In einem Vers heißt es, nach Tod und Dunkelheit siegt das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Und am Ende wird alles gut, das ist jetzt nicht von mir. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ne? Verstehen Sie? Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Denn Gott macht am Ende alles gut. Doch ein herrliches Happy End. Professor Dr. Eckstein ist ein Theologe, ich glaube in Tübingen. Der hat gesagt, das habe ich mir auch hinter die Ohren geschrieben, für jemanden, der an die Zukunft Gottes mit seinen Menschen glaubt, lohnt es sich eigentlich nicht, erklärter Pessimist zu sein. Guter Satz. Das ist das Ende. Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das Ende. Die Hoffnung ist, dass Gott da ist, dass sein Wort wahr ist, dass sein Sohn, der kam und rettete, wiederkommen wird, um zu retten und uns sein Reich zu bringen. Das war schon beim ersten Kommen Jesu so, die ganzen Situationen damals, das ganze Verwirrspiel, die Verknotungen, das sich einschreiben müssen, Kaiser Augustus, das hat dazu gedient, die Menschen waren in Angst, vielleicht aufbegehrt auch, und es diente dazu, dass Jesus das erste Mal in den Erdkreis kam. Wenn Jesus wiederkommt, wird es wieder eine Registration geben, sagt uns die Bibel, und dann wird er wieder in den Erdkreis eintreten. Hier steht es, Hebräer Kapitel 1, Vers 6, wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Gut, diesen Vers übergehe ich jetzt mal. zeithalber, aber der zeigt uns, was es dann für Veränderungen geben wird. Hartmut Jäger ist ein Freund von uns. Er ist Geschäftsführer von Dillenburg, einem größeren Verlag in Deutschland, einem christlichen Verlag. Und der hat im September Folgendes geschrieben: Wie oft sind wir in den letzten Wochen gefragt worden, wie geht es euch denn und was machen eure Läden, also eure Geschäfte, euer Verlag? Dabei wurden wir erinnert, dass dem englischen Schriftsteller Lewis diese Frage in den 50er Jahren in Zeiten der Atombombe gestellt wurde und er antwortete sinngemäß: Die Bombe mag uns zerstören, aber unser Geist darf sie nicht beherrschen. Lasst uns die normalen Dinge tun. Super Antwort. Das Virus mag uns schaden, aber unseren Geist darf es nicht beherrschen. Wir wollen tun, was wir immer getan haben, die Botschaft der Versöhnung weitergeben. Glauben und beten. Jesus sagt von sich selber: Ich bin das A und das O. Das ist griechisch. Alpha und Omega, erste und letzte Buchstabe. Ich bin der Anfang aller Geschichte. Da gab es noch keine Zeit, da gab es schon Jesus Christus. Er hat die Zeit geschaffen, denn Gott hat alles durch seinen Sohn Jesus Christus gemacht. Und er ist das Ende. Puh, herrlich. Ist mir so ein Trost, auch im Angesicht des Todes, ja? So ein Trost. Und darum zum Schluss, es dauert jetzt nicht mehr lange, der Knoten deines Lebens. Ja, aber wir müssen es doch noch erwähnen. Wer löst eigentlich den gordischen Knoten deines Lebens? Da bist du vielleicht gefangen, verwirrt, verstrickt. Viele Menschen leiden unter Süchten und Bindungen. Sünden, sündigen Gedanken. Die Bibel redet von an der uns leicht umstrickenden Sünde. Das geht ganz schnell, zack, zack. Ist man in etwas drin oder reingerutscht? Das hat man eigentlich gar nicht so gewollt. Man kommt kaum noch raus. Auch Sorgen, Existenznöte. Psychische, physische Probleme, Burnout, wo kommt das alles her? Wer kann die Missstimmungen der festgefahrenen Beziehungen lösen? Es tut einem so weh, wenn man hört, dass wie viel Streit in Familien sein kann. Kinder gegen die Eltern oder gegen die Geschwister oder umgekehrt. Da ist kein Weihnachten möglich, jedenfalls nicht richtig. Manche haben schon gesagt, ach, das ist gar nicht so schlecht, die Covid-19, die Pandemie, weil da können wir Weihnachten nicht zusammenkommen, dann streiten wir uns auch nicht. Ja. Man hat sich nichts mehr zu sagen, Hass, Gehässigkeiten, die uns beherrschen und man will gar nicht. Man will das gar nicht. Der Gedanke von Rachegefühlen oder Vergeltung. Ein Seelsorger, ich habe mir das abgeschrieben, der berichtet über die Begegnung mit einem Mann, der erzählte, wie ein langwieriger, mühsamer Kampf genau an dem Tag ein Ende nahm und eine lebensrettende Ausrichtung bekam, als er sich traute zu sagen: Ich brauche Hilfe. Da war die Rettung da. Eins kann ich Ihnen sagen, aufgrund der Bibel. Das ist nicht meine Autorität, aber es ist das, was die Bibel lehrt. Solange wir Menschen, unsere Welt sowieso, aber auch wir im individuellen Bereich, solange wir versuchen, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, scheitern wir. Wir scheitern. Das ist wie eine Fliege im Netz einer Spinne, im Spinngewebe, und die zappelt und will raus und die Todesgefahr kommt, ja? Und sie verwickelt sich immer nur mehr und wird nachher eingewoben von der Spinne, bis nichts mehr da ist. Ich möchte zum Schluss hin Ihnen ein Zeugnis weitergeben von einem Mann, dessen Lebensbericht ich dieser Tage gehört habe. Ich war so fasziniert. Wilhelm Bunz, bekannt unter dem Namen der Bibelraucher. Der hat wirklich die Bibel im Gefängnis geraucht, von 1. Mose 1 an bis Matthäus Kapitel 5. Und er hat jede Seite gevierteilt und sich da Zigaretten rausgedreht. Und da kam er nach Matthäus Kapitel 5, da wurde er mit Jesus konfrontiert und da brach er zusammen. Heute gibt er Zeugnis. Ich sagte, den müssten wir mal einladen. Merken Sie sich das, geben Sie das mal ein, Wilhelm Bunz, merken, ja? Wilhelm Bunz oder der Bibelraucher einfach, der Bibelraucher. Im Internet eingeben, da gibt es verschiedene Zeugnisse von ihm, dauern eine Stunde, vielleicht sogar manchmal länger, je nachdem, welches Zeugnis. Da lassen Sie jeden Actionfilm, jeden Krimi stehen. Wenn Sie dieses Zeugnis hören, Sie kommen nicht mehr weg. Dass das möglich ist, werden Sie nicht glauben. Wilhelm Bunz, Bibelraucher, ja, verstanden? Gibt auch ein Buch übrigens, eine Biografie von ihm, auch der Bibelraucher, ist ganz wunderbar. Auf jeden Fall, der bringt dann ein Beispiel, ich kann das jetzt nur sinngemäß weitergeben mit eigenen Worten, ich habe mir das nicht abgeschrieben, aber der sagt dann auch so, er sagt, jetzt stell dir mal vor, du sitzt im Gefängnis. Sitzt im Gefängnis, Jahre im Gefängnis und hast nur den Tod vor Augen, vielleicht die Hinrichtung. Und eines Tages besuche ich dich. Ich darf dich besuchen. Dann komme ich zu dir, dann setze ich mich da mit dir in deiner Zelle, in der du ja sowieso immer bist. Dann gucke ich mich um und denke, Mensch, wie sieht denn die Zelle aus, du? Die Wände, sowas von verschmiert. Und Katzen drin und Löcher und die Farbe ist abgeblättert. Und passt doch hinten und vorne nicht. Und wie unansehnlich sehen diese Gitterstäbe aus. Guck dir die doch mal an. Und deine Pritsche hier, die ist ja total ausgeleiert und verrostet schon halb. Und der Holzfußboden, der ist so spröde und hat Splitter. Ach, das ist ja grausam. Wie musst du dich hier nur fühlen? Weißt du was? Ich komme nächste Woche wieder. Da renoviere ich deine Zelle. Ich mache die Gitterstäbe neu. Wenn ganz schön gestrichen, vielleicht so verschiedenen Farben, gelb, grün, rot, blau, orange. Ja? Ich bringe eine neue Matratze, die Wände bessern wir aus, dann werden die neu gestrichen, deiner Lieblingsfarbe. Und den Fußboden, den werden wir polieren, den werden wir erst abschleifen, polieren, lackieren und wieder polieren, dass du dich nachher darin kennen kannst. Und dann sagt der Gefangene, oh ja. Das ist der Traum meines Lebens. Wenn du das machen könntest, das wäre ja klasse. Eine neue Zelle. Wird er so reagieren? Er wird sagen, du, hör mal, gut gemeint, aber ich brauche jemanden, der den Schlüssel hat. Der mich hier rauslässt. Ich habe mir gedacht, ja, das ist das. Das ist mit unserem Leben. Wir sind gefangen, wir sind verknotet. Und wir sind immer am Renovieren. Da probieren wir mal was aus, da versuchen wir mal Hilfe zu bekommen. Probieren wir mal wieder was anders und streichen und pinseln. Da fahren wir mal in die Ferien, da kommen wir mal weg, aus allem raus. Schleppst ja alles nur mit. Was du brauchst, das ist den Schlüssel. Beziehungsweise einer, der den Schlüssel hat, der den gordischen Knoten löst. Jesus hat von sich gesagt, wer konnte das jemals sagen? Lukas 4, 18, ich bin gekommen, Gefangenen die Befreiung auszurufen. Die Bibel sagt sogar, ja, über Jesus Christus, er hat Gefangene gefangen geführt. Das heißt nicht aus einem Gefängnis ins andere, sondern er hat Gefangene des Teufels, der Sünde, des Todes, der Not, die hat er befreit durch sein Werk am Kreuz und seine Auferstehung und hat die jetzt für sich gefangen genommen, dass sie in seiner Freiheit leben können. Sie gehören nicht mehr dem Teufel, nicht mehr der Sünde, nicht mehr der Welt, sie gehören jetzt seinem Reich. Wie früher, da gab es Leute, die haben ihr ganzes Vermögen gegeben, um Sklaven freizukaufen. Dann haben sie die nicht freigekauft, um sie dann selber für sich als Sklave zu haben, sondern um ihnen die Freiheit zu geben. Jesus sagt, ich habe den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel Davids, ich habe den Schlüssel Des Todes. Ich habe den Schlüssel des Todes. Er hat nämlich dem Teufel, der die Macht hatte, den Schlüssel weggenommen. Kommt her zu mir, sagt er. Jesus löst dich aus deinen Verstrickungen und fesselt dich an seine Person. Das ist Freiheit. Was Jesus machen kann, hören Sie sich das Zeugnis an. Wie hieß er noch? Der? Wilhelm Bunz. Und wie nennt man ihn noch? Den? Ah, wunderbar. Ja, ich möchte ja nur, dass Sie sich das Zeugnis auch mal anhören. Gut, also letzter Satz. John Walworth, das war auch ein bekannter Autor, wir haben etliche Bücher von ihm, der hat gesagt Folgendes. Wenn wir unser Leben Christus übergeben, verlassen wir die Straße nach Armageddon und betreten die Straße zur Herrlichkeit. Amen. Vielleicht, ich darf mir erlauben, jetzt ein Gebet zu beten und vielleicht, wenn Sie möchten, so ganz im Stillen, in Ihrem Herzen, können Sie, wenn Sie wollen, das Gebet mitbeten. Einfach nachsprechen, so in Ihrem Herzen. Das kann ein guter Anfang sein. Liebevoller Vater, ich glaube, dass Jesus der Mann ist, der lösen und erlösen kann. Ich glaube, dass dein Sohn die Lösung meines Lebens, meiner Probleme ist. Ich bitte dich, Herr Jesus, mein Leben ist bis heute verkehrt gelaufen. Ich habe viel erreicht, aber vieles ist verkehrt gelaufen. Und ich bin gefangen. Bitte rette mich. Löse mich. Vergib mir meine unzähligen Sünden in Gedanken, in Worten, in Werken, in Taten. Ich möchte mich jetzt an dich binden. Werde du mein Herr. Ich danke dir und glaube das. Ich entscheide mich, an dich zu glauben. Amen.